Handwerk to go, der Podcast.
Herzlich willkommen, Thomas Leibrich von der Midgas aus Halle. Hallo, Herr Leibrich.
Ja, hallo.
Das ist schön.
Ich freue mich, mitmachen zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, halt, dass es geklappt hat. Die Midgas ist eine mitteldeutsche oder ist ein mitteldeutscher Gasversorger, ein regionaler Gasversorger in den neuen Bundesländern mit Sitz in Halle. Und sie versorgen ihre Kunden mit Erdgas, Biogas, Wärme und sicherlich auch noch ein paar Energiedienstleistungen. Und sind so Vorlieferant für die Stadtwerke, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Bieten natürlich Strom, Gas und Wärmecontracting und so weiter und so fort an. Richtig?
Genau.
Ja,
ist richtig, vollkommen richtig. Wir sind eine Tochter der NVRM, das ist ein großer mitteldeutscher Energiekonzern, ein Stromlieferant, der natürlich die Midgas übernommen hat und damit natürlich komplett alle Energieformen und Arten hier in Mitteldeutschland und darüber hinaus anbietet.
Okay. Und Sie sind ganz gezielt für den Bereich Schulungen mitverantwortlich, Weiterbildung, Qualifikation für die, sagen wir, hauptsächlichen SAK-Betriebe, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, ich bin in meiner Funktion ja Geschäftsführer der Gasgemeinschaft Mitteldeutschland, die wir 1993 gegründet haben. Und im Rahmen dieser Gasgemeinschaft ist natürlich der wesentliche Punkt die Schulung vom Handwerk unter Einbeziehung der Industrie. Und Handwerk braucht natürlich kontinuierliche Weiterbildung. Und da haben wir also diese Organisation, das ist ein eingetragener Verein, der sehr gut funktioniert und eben wirklich die Schulung voranbringt. Kontinuierlich, das ist das Wichtige.
Und ich weiß also nicht nur aus Quellen von uns, sondern auch von anderen Quellen, dass Sie ein hohes Ansehen bei den Handwerkskammern auch genießen. Ne? Also Sie sind da schon ziemlich tief drin und auch schon ziemlich lange dabei.
Naja, wie gesagt, seit 93 sind wir da sehr intensiv unterwegs, haben mittlerweile 1300 Mitgliedsunternehmen. Das kann sich schon sehen lassen. Und da wir zweimal im Jahr intensive Schulungen machen und das seit 93 sind wir auch bekannt. Das Handwerk nimmt das sehr, sehr gut an. Und das zeigt auch, dass unsere Betriebe zumindest im Wesentlichen immer gut geschult sind und immer mit den neuesten Dingen wissen, wo es lang geht. Ist ja nicht ganz so einfach, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Ja, das ist schon
als Handwerksbetrieb.
Ja, das ist sehr gut. Das ist schon das Stichwort, wo wir ein bisschen einsteigen wollen. Es geht ja so ein bisschen primär jetzt hier dabei, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das nahezubringen. TRGI 2018, ne, DVGW, Arbeitsplatz GE 600. Was heißt denn das überhaupt und welche Prüfungen in Anführungsstrichen sind denn so für den SAK-Betrieb von Bedeutung und von Wichtigkeit? Vielleicht können Sie da einmal so einen kurzen Rundumblick geben, bevor wir dann so ein bisschen jeweils tiefer ins Detail gehen.
Ja, klar, die Gasanwendung ist natürlich auch sehr komplex und die Handwerksbetriebe haben natürlich ein großes Portfolio, was sie machen müssen, ne? Von Wärme, von allen möglichen mittlerweile Wärmepumpen bis hin zur Gasinstallation ist doch ein sehr breites Wissen, was vorhanden sein muss. Und gerade im Gasinstallationssektor sind natürlich vor der Inbetriebnahme von Anlagen ist die Prüfung maßgeblich. Das ist praktisch das Gütesiegel, bevor ich eine Anlage übergebe. Und da fängt es eben an mit der Dichtheitsprüfung. Dann haben wir die Festigkeitsprüfung, dann gibt es bei bestehenden Anlagen die Gebrauchsfähigkeitsprüfung und ganz neu in der TRGI, was dem Handwerk sicherlich entgegenkommt, die sogenannte Sichtprüfung. Ja, und für alle verschiedenen Prüfungen brauche ich natürlich entsprechende Messtechnik, brauche Erfahrung und ich kann immer nur empfehlen, das machen wir ja auch, dass ein Handwerksmeister auch seine Gesellen dort intensiv mitnimmt, damit eben diese Prüfungen wirklich ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und was noch wichtiger ist, auch dokumentiert werden hinterher.
Jetzt waren da ganz viele Punkte schon dabei. Halt, fangen wir mal ein bisschen vorne an. Wenn Sie sagen, die Betriebe müssen geschult werden und auch qualifiziert werden, inklusive der Mitarbeiter, das ist ja das, was Sie wahrscheinlich auch anbieten. Wie oft muss denn so ein und sollte denn oder nach TRGI vorgeschrieben so ein Betrieb halt sozusagen so eine Qualifikation erlangen oder braucht man die gar nicht dann?
Naja, es gibt ja einen Installationsvertrag, also den schließt ja der Handwerksbetrieb mit dem regionalen Netzbetreiber ab. Und da in dem Vertrag steht drin, dass an Gasinstallationen dann nur geschulte Mitarbeiter tätig sein dürfen von den eingetragenen Betrieben. Ne? Und die Schulung sollte also jährlich erfolgen. Das kann man intern machen, das kann man extern machen. Sie muss nachweislich sein. Und das bietet sich ja an, wenn man jetzt als Firma neue Messtechnik einführt oder neue Anwendungen, wie zum Beispiel Presstechnik und ähnliches, neue Materialien einführt, dass man dann seine Leute zusammennimmt und entweder einen Experten aus den entsprechenden Firmen einlädt oder eben zur Gasgemeinschaft oder woanders hingeht und sich dort schulen lässt über die neuen Technologien, lässt das dokumentieren. Mhm. Und das vielleicht als Nebensatz, wir im Rahmen der Gasgemeinschaft führen eben seit 93, das ist, soweit ich weiß, wird das nicht so oft in Deutschland gemacht. Wir führen regelmäßig Schulungen von Gesellen durch und schulen also im Schnitt zwischen 60 und 100 Gesellen im Jahr. Mhm. Immer so 15 Teilnehmer mit diesen technischen Regeln. Also das sind so 4-Stunden-Schulungen, mhm, wo wir praktisch über die mit dem TVGW gemeinsam über die neuesten Dinge auch sehr praxisnah informieren. Und da ist ein großer Schwerpunkt natürlich auch die Messtechnik, Anwendungen in den jeweiligen Prüfsektoren. Und das kommt gut an. Und wir unterstützen es auch finanziell, sodass es auch sehr gut angenommen wird.
Das heißt, der Betrieb meldet dann seine Mitarbeiter da an und sie werden geschult und kriegen hinterher ein Zertifikat, eine Qualifikation, dass sie das halt quasi dann auch erwiesen haben und damit dann auch qualifiziert sind, diese Prüfungen halt machen zu können.
Genau, und das ist eben so, dass man das, wie gesagt, auch intern machen kann, auch sollte. Die Verpflichtung besteht also, dass man nachweislich jährlich eben eine entsprechende Schulung auch machen muss. Wie gesagt, kann der Meister selbst machen. Oder man nutzt eben externe.
Was würde denn passieren?
Zum Beispiel die Gasgemeinschaft.
Was würde denn passieren, wenn ich keine so eine Qualifikation habe? Mal eben ganz platt nachgefragt. Und es passiert irgendwas?
Naja, eigentlich nichts. Es gibt ja den berühmten Spruch, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.
Ja, genau.
Solange nichts passiert, merkt man es wahrscheinlich nicht. Das Problem ist nur, wenn dann was schief geht, und da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele nennen, dass eben Gesellen, weil sie nicht geschult sind, wirklich Fehler machen, draußen allein gelassen sind auf der Baustelle, natürlich dann Tätigkeiten ausführen, unsicher sind, aber die dann trotzdem fertigstellen. Die stehen ja manchmal auch sehr unter Zeitdruck.
Ja, ja.
Und dann passieren eben Unfälle. Und alles Unfälle, die passieren, sind zurückzuführen auf Dinge, bei denen die ausführenden Handwerker selbst, nenne ich die Meister in der Regel, praktisch Dinge gemacht haben, die sie nicht wussten.
Ja, das ist natürlich
und
auch
nachweislich auch nicht geschult waren.
Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig halt, gerade weil wir auch viele SAK-Betriebe oder Anlagenmechaniker hier als Zuhörer halt haben, dass die auch wissen, okay Leute, ihr habt eine gewisse Verantwortung dafür und bitte bringt eure Leute dahin halt, das ist wichtig, weil ihr steht in der Verantwortung und müsst dafür gerade stehen.
Genau.
Ne? Was, nur mal so ein, zwei Beispiele, was ist Ihnen da präsent vor Augen, was dann passiert oder welche Fehlerfälle kommen da?
Wir hatten zum Beispiel einen Fall, der ist also unglaublich eigentlich, aber da könnte ich jetzt viele Beispiele ausführen. Das sind Gott sei Dank nur wenige, weil die meisten machen es ja eben richtig und schulen ihre Leute und die Leute sind auch fit. Das ist ja im Prinzip die Regel. Es gibt leider Gottes auch Ausnahmen. Wir hatten so eine Ausnahme, hat also ein Geselle, der schon 40 Jahre tätig war, eine Anlage übergeben und der Kunde, der die Anlage übernommen hat, hat über Gasgeruch im Haus geklagt. Dann sind Kollegen hingefahren, haben sich das angeguckt und da war praktisch ein Fitting beim Zusammenschrauben gerissen und aus dem Riss guckte Hanf raus. Und das war der sichere Nachweis, dass dieser Geselle, der ja wirklich schon lange tätig war, keine Druckprüfung gemacht hat, weder eine Festigkeitsprüfung noch eine Dichtheitsprüfung. Und als er dann zur Rede gestellt wurde, hat er gesagt, ich habe noch nie eine Prüfung gemacht, meine Anlagen waren bis jetzt immer dicht.
Okay.
Und Das ist schon kurios, aber wirklich nicht gut, solche Dinge.
Ja, er kann natürlich da was für, aber vielmehr finde ich, da auch muss der Betrieb in der Verantwortung sein, ne? Der dann auch sagt, ey Leute, so
ja, der Betrieb ist in der Verantwortung, ganz, ganz klar. Und man muss auch als Meister, auch wenn man sich auf seine Gesellen verlassen kann, schon immer mal hingucken, was seine Leute draußen machen. Der Meister ist immer in der Verantwortung und immer in der Pflicht. Und was wir bei Schulungen auch den mitarbeitenden Leuten von Firmen mitteilen, dass sie versicherungstechnisch, wenn sie den ganzen Tag Gasanlagen installieren im Auftrag ihrer Firma, bei der sie tätig sind, ist das okay. Aber sie dürfen eben nicht als Privatperson dann nach Feierabend weiterarbeiten an Gasanlagen.
Okay.
Das ist der große Unterschied, das muss man auch mal wieder rüberbringen.
Das müssen Sie mir nochmal gerade genauer erklären. Was meinen Sie damit? Also die Konzession.
Wenn jetzt ein Mitarbeiter in einer eingetragenen Firma in seiner Arbeitszeit Gasanlagen installiert, ja. Das ist ja richtig und okay. Wenn er dann geschult ist, ist es versicherungstechnisch abgesichert.
Ah, okay.
Wenn er praktisch am Feierabend sagt, ich arbeite den ganzen Tag an Gasanlagen, ich mache jetzt als Privatperson das Gleiche, verdiene mir ein bisschen Geld dazu, das ist nicht erlaubt, versicherungstechnisch nicht abgesichert. Und da haftet er komplett für alles, was dort passieren könnte, was man ja nicht hoffen will.
Das darf
man eben nicht.
Das war nochmal der dezente Hinweis zu den Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Lass die Finger davon nach Feierabend, ne?
Genau.
Ja, okay.
Nur wenn es von der Firma gedeckt ist.
Ja, ja.
Also wenn die Firma offiziell den Auftrag hat und ausführt, dann ist es okay, ansonsten nicht.
Mhm. Okay. Jetzt hatten Sie schon gesagt gehabt, es gibt da mehrere Prüfungen halt, die erfolgen. Die Erstprüfung, beziehungsweise bei Neuinstallation so einer Prüfung, war das gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, die Dichtheitsprüfung, die Sie erwähnt haben, ne?
Nee, es fängt immer noch Festigkeitsprüfung an.
Ja, Belastungsprüfung.
Die man mit 0,1 Megapascal oder die alte Bezeichnung nach der alten TAGI mit einem Bar macht. Da geht es um die Dichtheit der Anlage an sich. Da sind ja alle das Gerät und solche Dinge nicht dabei.
Mhm.
Also die Festigkeitsprüfung, da geht es um die Materialfestigkeit. Und wenn man die überstanden hat, wovon man ja ausgeht, wenn man ordentlich gebaut hat, dann folgt praktisch die Dichtheitsprüfung, wenn man alles zusammengebaut hat, alles eingebaut hat mit 150 Hektopascal, das ist auch die neue Bezeichnung.
Mhm.
Und die alte Bezeichnung waren 150 Millibar. Ne? Und wenn die dann dicht ist, dann kann man die Anlage ruhigen Gewissens dem Kunden übergeben.
Aber mittlerweile, ich glaube, das machen doch auch, wie Sie sagten, die meisten Betriebe und die Technik ist ja auch so weit, dass das sehr einfach geht halt, ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein riesen Hexenwerk mehr. Erleben Sie denn draußen in der Praxis da oft Probleme halt, sag mal, gerade was die Installation betrifft und dann die Prüfungen betreffen? Also, dass irgendwie Sachen halt nicht gehen?
Natürlich nicht. Ja. Die Leute, wie gesagt, sind recht gut geschult. Wir versuchen das ja auch mal wieder rüberzubringen, wie die Prüfungen zu machen sind. Wir empfehlen natürlich alle elektronische Messgeräte, was auch fast alle haben. Man kann ja das mit der Wassersäule machen, mit der althergebrachten.
Ja.
Das ist natürlich viel umständlicher. Also ich denke, in unserem Gebiet haben 100% elektronische Messgeräte von den bekannten Herstellern, wie auch Wöhler. Gibt es ja da wirklich Top-Geräte, die zuverlässig arbeiten. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg.
Das war jetzt der Werbeblock für uns. Vielen Dank. Aber wichtig ist, dass die, was Sie am Anfang auch sagten, die Dokumentation gegeben ist. Ne? Also man muss das ja auch dokumentieren und mit dem U-Rohr ist natürlich immer schwierig, da das zu dokumentieren, damit es auch weitergetragen werden kann. Ne?
Genau, also der Nachweis ist wichtig, einmal für die Handwerksfirmen selbst und natürlich auch für den Kunden, dass man dann praktisch dem Kunden vernünftig übergibt, was hat man für eine Prüfung gemacht, wann hat man die Prüfung gemacht, was sind die Inhalte der Prüfung und dann bestätigt, dass das auch alles okay und in Ordnung ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dokumentation ist heute das A und O.
Ja, auch für Sicherheit halt dann. Ne? Wer ist der Auftraggeber in dem Falle?
Immer der Kunde, der die Firma beauftragt. Der bestellt ja eine Gasleitung, eine Gasinstallation und der Handwerksbetrieb muss das natürlich liefern. Und da muss die Anlage bauen und natürlich dann auch dokumentieren, hinterher, was er gebaut hat.
Okay, also
und dass die Anlage eben entsprechend in Ordnung ist. Ne? Das ist ganz klar.
Okay.
Und das ist natürlich auch ein Punkt für die Gewährleistung und alle Folgedinge, die dann damit zusammenhängen.
Mhm. Jetzt hatten Sie die Festigkeitsprüfung, dann die Dichtheitsprüfung erwähnt, halt, die danach kommt. Und im Nachgang hatten Sie ja noch von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung gesprochen. Halt. Vielleicht können Sie da noch mal so zwei, drei Worte zu verlieren, was das beinhaltet, beziehungsweise was die Kollegen da machen können.
Ja, also Gebrauchsfähigkeitsprüfung ist praktisch eine Prüfung. Wir hatten ja gerade über Neuanlagen gesprochen.
Mhm.
Für bestehende Anlagen, da ist immer die große Frage, wann ist eine Anlage bestehend? Immer wenn die Gewährleistung einer neuen Anlage abgelaufen ist, dann, solange es die neue, muss natürlich hundertprozentig dicht sein, wenn ich dann die die Dichtheitsprüfung umsetzen würde.
Mhm.
Und wenn die Gewährleistung abgelaufen ist für so eine Anlage, dann ist es natürlich eine bestehende Anlage. Eine bestehende Anlage muss jetzt nicht hundertprozentig dicht sein, sondern da spricht man von einer gebrauchsfähigen Anlage. Und gebrauchsfähig sind zwei Punkte. Das eine ist die Sichtprüfung, die man macht, also die visuelle Prüfung der Anlage. Die darf natürlich nicht durchkorrodiert sein oder falsch verlegt sein. Und das wird kombiniert mit der sogenannten Leckmengenmessung.
Mhm.
Ja, eine Leckmengenmessung heißt, je nach Leitungsvolumen darf da eine geringe Leckrate zugelassen werden. Und das hängt damit zusammen, dass wir ja in Deutschland Häuser haben, die natürlich einen bestimmten Lichteinfall haben. Das heißt, wir haben Fensterflächen, die normgerecht sind. Mhm. Für die Fenster habe ich Luftaustausch. Und die Leckraden sind so berechnet, dass da, wenn ich unter einem Liter liege pro Stunde, dann ist die Leckrate so gering, dass es dort nicht zu gefährlichen Gaskonzentrationen kommen kann. Ab 1 Liter bis kleiner 5 Liter ist die Anlage bedingt gebrauchsfähig. Da muss man innerhalb von 4 Wochen die Undichtheit abstellen. Und ab 5 Liter Leckrate pro Stunde muss die Anlage sofort gesperrt werden.
Jetzt nochmal eben.
Also das ist für bestehende Anlagen, ne?
Ja, genau. Also Sie sagten, da wollte ich mich gerade nochmal erinnern, ab Gewährleistungs, also wenn die Gewährleistung abläuft, wie lange gilt die Gewährleistung dann von Neuinstallation?
Das in der Regel 5 Jahre, ne? Für so eine Anlage. Unterschied 2 bis 5 Jahre. In der Regel 5 Jahre.
Okay. Und dann ist sozusagen diese Leckmengen- oder Gebrauchsfähigkeitsprüfung danach dann alle 12 Jahre, meines Wissens nach, dann auch durchzuführen, ne?
Ja, alle 12 Jahre sollte die gemacht werden. Immer die Frage, muss sie gemacht werden oder sollte sie gemacht werden? Mhm. Sie sollte natürlich gemacht werden, muss. Es liegt immer am Anlageneigentümer. Ja, das ist wie beim Gebäude. Für alle Dinge trifft das ja zu. Er sollte es machen, muss es natürlich nicht machen. Und wenn er es nicht machen lässt und es passiert ein Unfall, wo Leute geschädigt werden, dann ist er natürlich in der Haftung. Ne? Also man sollte als Handwerksbetrieb es empfehlen. Und ich sage ja auch jedem Handwerker, wenn ich diese modernen elektronischen Leckmengenmessgeräte nutze, dann kann ich es relativ schnell machen und natürlich auch kostengünstig anbieten. Wenn man natürlich horrende Preise verlangt, wird der Gebäudeeigentümer nicht sagen, ja, macht man eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Oder man bietet es als Service im Rahmen der Wartung mit an, das wäre natürlich optimal.
Genau, das ist nämlich die
Betreiber.
Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Wie ist denn momentan dieser Vermarktungsstatus da draußen halt? Weil das ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Werbung, die man machen kann, wo gesagt wird, Mensch, ey Leute, geht auf Nummer sicher, lasst diese Gebrauchsfähigkeitsprüfung machen oder Leckmengenmessung machen alle 12 Jahre. Ich biete euch das an und kann halt für mich als Betrieb noch ein paar Taler dazu verdienen halt letztlich. Aber die Gewährleistung, die Sicherheit für den Betreiber ist doch auf alle Fälle da, ne?
Ja, das ist ein super Service, ne, als Firma, wenn man das mit anbieten kann. Ich meine, die Hamburger haben mal ein Modell gestartet, die haben einen kleinen Flyer verteilt. Da war ein riesengroßer Schutthalter, also ein explodiertes Haus, schwarz gehalten. Da stand drauf, wenn ihr keine Gebrauchsfähigkeitsprüfung machen lasst von uns als Innung, dann sieht euer Haus vielleicht morgen so aus. Ne? Das ist natürlich keine Werbung. Da haben wir natürlich als Gaswirtschaft groß Einspruch erhoben, dass man die Angst der Leute schürt, um dann so eine Sache zu vermarkten. Das geht natürlich nicht. Also wir arbeiten ja auch eng zusammen. Das gilt einmal für uns und gilt natürlich auch für das Handwerk, dass wir gegenseitig uns unterstützen und nicht gegenseitig schaden. Also man kann das vernünftig machen. Ich empfehle also immer, dass man praktisch im Rahmen der Wartung das mit anbietet. Da ist der Handwerksbetrieb sowieso vor Ort. Wenn man, wie gesagt, elektronische, moderne Hightech-Messgeräte einsetzt, die heute alle bezahlbar sind, dann kann man das recht kostengünstig mitmachen. Und das ist einerseits guter Service und andererseits für den Eigentümer natürlich ein großer Vorteil.
Ja klar, auf alle Fälle. Und auf der anderen Seite ist ja auch dokumentiert halt letztlich. Und die Messgeräte kosten ja nicht die Welt. Das heißt, das hat sich ja nach kurzer Zeit schon amortisiert, alleine die Anschaffung dafür.
Genau.
Ne? Also das ist sicherlich richtig. Genau. Ich habe noch mal eine technische Frage.
Wie gesagt, das vielleicht als Ergänzung, die Gebrauchsfähigkeitsprüfung, sind immer zwei Teile. Einmal die Leckmengenmessung und natürlich auch die visuelle Kontrolle der Anlage. Ne? Also selbst wenn eine Anlage unter einem Liter pro Stunde gemessen wird, und sie ist aber nicht normgerecht gebaut oder ist in sehr stark korrodiertem Zustand, bei einer Stahlleitung zum Beispiel, dann ist die auch nicht gebrauchsfähig. Das ist immer ganz wichtig, dass man das nicht unter Acht lässt.
Okay.
Oder außer Acht lässt.
Und dann kann der
Und ein ganz wichtiger Punkt dazu, es darf im Gebäude, auch wenn ich unter einem Liter liege, nicht nach Gas riechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man den Handwerksbetrieben auch immer sagen. Es wäre also fatal, wenn man jetzt reingeht, misst 0,3 Liter, guckt sich die Anlage an, die auch visuell okay ist, aber es riecht leicht nach Erdgas. Und da sagt man dem Kunden, es ist nicht so schlimm. Die Anlage ist in Ordnung, das geht natürlich nicht. Es darf kein Gasgeruch vorhanden sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ja das Gleiche, was Sie gerade sagten, wenn die Anlage korrodiert ist, ne? Oder die Leitung korrodiert sind bei der Sichtprüfung.
Es könnte ja irgendwo eine Dichtung defekt sein.
Ja.
Die Anlage sieht alles okay aus, aber eine Dichtung ist vielleicht defekt irgendwo. Das geht natürlich dann nicht. Ne? Also Gasgeruch darf nicht vorhanden sein. Es gibt ja bei Ölanlagen, wenn man da in den Keller kommt, riecht es nach Öl, das ist normal. Bei den Tankanlagen, nach Gas darf es eben nicht riechen.
Und dann ist...
Dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, und der Vollzug ist dann stilllegen, sofort.
Nee, da muss man suchen als Handwerksbetrieb mit dem Messgerät. Es gibt ja dann Gasspürer, wo ist die Undichtheit? Und die muss man dann eben beseitigen. Wenn es eine Dichtung ist, wechselt man eben die Dichtung. Ne? Und dann ist es okay, sicher, in den meisten Fällen.
Okay, und jetzt hatten Sie ja vorhin diese drei Kriterien noch genannt. Unter 1 Liter, von 1 bis 5 Liter und dann über 5 Liter, wo die Anlage dann nicht mehr gebrauchsfähig ist. Was passiert denn dann? Also der Kollege legt dann quasi die Anlage wirklich still oder muss er dann die Stadtwerke oder wie Sie die Einrichtung rufen und die legen dann still?
Nee, also das liegt in der Verantwortung des Handwerksbetriebs selbst, dass er die Anlage dann sperren muss. Ne? Weil das fängt ja dann an, ab 5 Liter, wenn ich unter 5 Liter liege, also größer 1 oder ab 1 Liter bis 5 Liter, dann hat er 4 Wochen Zeit, muss natürlich Mängelschein schreiben und kann also dem Eigentümer 4 Wochen Zeit einräumen. Das Problem ist immer, er muss es dann auch kontrollieren von hinterher und wenn die 4 Wochen um sind, also auch in der Verantwortung, weil die Kunden vielleicht nicht reagieren. Und sollten die nicht reagieren und starkköpfig sein, was es ja auch gibt, spätestens dann kann er den regionalen Netzbetreiber mit einbeziehen. Das sollte er einen zweiten Schritt machen, wenn die Kunden also nicht kooperativ sein sollten. Aber nicht als ersten Schritt. Ne? Der Netzbetreiber ist ja nicht in seiner Verantwortung. Wir sind verantwortlich bis zur Hauptabsperreinrichtung im Keller und alles, was auf der Straße ist, nicht im Gebäude. Deswegen, wir haben ja auch den Auftrag nicht bekommen vom Eigentümer, sondern der Installateur hat den Auftrag und er muss es natürlich dann umsetzen.
Okay.
Und ab 5 Liter ist ja die Frage, wo er dann stilllegen muss. Das muss er dann natürlich auch machen. Er ist der Fachmann und da hat man schon einige Fälle, wo die Kunden natürlich nicht erfreut sind, was logisch ist, da muss er natürlich trotzdem sperren.
Ja, ich denke mal so.
Wenn er aus dem Haus geworfen wird, was vorkommt, da muss er natürlich den Netzbetreiber einziehen. Wir könnten dann in solchen kritischen Fällen dann auch den Hausanschluss stilllegen.
Ich denke mal, so in Einfamilienhäusern ist das nicht so problematisch, weil die Akzeptanz vielleicht dann da ist, aber gerade bei Mehrfamilienhäusern, wenn auf einmal dann halt quasi das Gas abgestellt werden muss, da gibt es dann schon ein bisschen Stress, ne?
Genau, wir hatten auch vor kurzem so einen Fall. Da waren Mehrfamilienhäuser, alle über 5 Liter. Und der Hauseigentümer war natürlich nicht bereit, dass der Installateur dort alles stilllegt. Da mussten wir einschreiten, mussten den Installateur unterstützen, weil er nicht klargekommen ist. Aber das sind Einzelfälle, das ist auch nicht die Regel.
Ja.
Und was man vielleicht machen kann als Handwerker, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus habe und ich stelle fest, ich messe unten im Keller, stelle fest, ich bin über 5 Liter, Leckmenge pro Stunde an meinem Messgerät müsste ich eigentlich sperren. Ich kann natürlich auch abschnittsweise prüfen. Wenn ich Abschnitt, das müssen natürlich sinnvolle Prüfabschnitte sein. Also einmal jede Wohnung oder nur den Keller. Wenn ich dann die sinnvollen Abschnitte prüfe, muss ich diese Leckmenge nicht addieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ah, okay.
Wenn man davon ausgeht, wenn ich jetzt einen Abschnitt habe, der auch belüftet ist entsprechend mit Fenstern, dann steht der für sich alleine. Und ich muss also nicht das komplette Haus dann prüfen, sondern kann auch abschnittsweise prüfen und muss dann das Haus unter Umständen nicht sperren.
Okay, ja, ein guter Hinweis halt. Ne? Das ist vielleicht nicht jedem so klar. Und gerade Sie als Experte können da nochmal eben die Tipps geben halt. Ja, prima. Die Zeit läuft einfach schnell vorweg halt und das ist super spannend. Wir haben jetzt erstmal einmal die Prüfungen auseinanderklamüsert, also bei Neuinstallationen, was die Fertigkeitsprüfung, Belastungsprüfung war, die Dichtheitsprüfung war, die Gebrauchsfähigkeitsprüfung alle 12 Jahre ab der Gewährleistung, dazu inkludiert die Sichtprüfung. Und wir haben vor allen Dingen festgestellt, dass der Handwerker da sehr stark in der Pflicht ist und vor allen Dingen auch diese Schulungsmaßnahmen wahrnehmen soll. Ne? Also dass da wirklich eine Weiterbildung und eine Qualifikation nicht nur vom Betriebsinhaber, sondern vor allen Dingen auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft. Herr Leibig, das war ein kurzer...
Darf ich Sie nochmal ganz kurz unterbrechen?
Ja, klar.
Weil wir hatten auch das Thema Sichtprüfung.
Ja.
Sichtprüfung, also das gibt es dann auch in der neuen Theorie, eine neue Prüfungsform, die heißt Sichtprüfung. Und die Sichtprüfung ist praktisch eine Ergänzung zu den bisherigen Prüfungen, die steht für sich alleine. Das können wir dann vielleicht noch ein bisschen beleuchten, was die eigentliche Sichtprüfung ist.
Okay.
Die betrifft, das hat man also eingeführt, um den Handwerker noch ein bisschen näher zu kommen und praxisnaher zu agieren draußen. Das ist also eine Prüfung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestehende Leitung ändere. Ich tausche jetzt zum Beispiel ein Gasgerät aus. muss natürlich einen kurzen Leitungsweg mit ändern. Da muss ich jetzt keine Festigkeits- und Dichtheitsprüfung machen, sondern da reicht die sogenannte Sichtprüfung.
Okay.
Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Verbindungsstellen habe und die Leitung nicht unendlich lang ist und sich in einem Raum befindet, also nur eine Geräteanschlussleitung ist, dann trifft die Sichtprüfung zu. Das kann ich mit schaumbildenden Mitteln machen. Mhm. Muss ich natürlich dokumentieren, dass dort keine Blasenbildung aufgetreten ist. Oder ich nehme eben ein elektronisches Messgerät, das auch eine PPM-Anzeige hat. Mhm. Mhm. Und wenn dort nichts angezeigt wird und es nicht nach Gas riecht, ist die Anlage auch in Ordnung.
Okay.
Aber ich muss es dokumentieren, was ich dort gemacht habe.
Und das gilt dann als Sichtprüfung?
Also es gibt praktisch jetzt 4 Prüfungen. Ne?
Ja. Und die Sichtprüfung ist unabhängig davon von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung, ne? Auch nochmal ganz wichtig.
Die ist unabhängig von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung.
Mhm. Ja, wunderbar. Also die halbe Stunde geht hier schon wieder wie im Fluge vorbei. Wenn Fragen auftauchen, Herr Leibrich, können wir die auch gerne an Sie weiterleiten? Also wir bieten das immer an, wenn irgendwelche Fragen sind in dem Gespräch oder was aufgetaucht ist, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer uns Fragen stellen und die würden wir Ihnen vielleicht ganz gerne dann weiterleiten oder wenn da einfach Bedarf ist, auch an Schulungen oder Ähnliches, dass wir Sie da ein bisschen mit ins Boot holen.
Kein Problem,
gerne. Ja, das ist super. Ja, dann nochmal an euch, wenn ihr auch Hinweise von uns dazu haben wollt. Wir haben auch hier auf unserer Wissensplattform den einen oder anderen Hinweis oder auch Ratgeber, die ihr kostenlos anfordern könnt. Schreibt uns einfach entweder bei Facebook oder halt auch hier per E-Mail zu dem Podcast, sodass wir euch das dann zuschicken können. Herr Leibrecht, Sie haben das letzte Wort halt. Was gibt's noch, was würden Sie den Handwerkern noch mit auf den Weg geben, halt, wenn sie zu diesem Thema Gasprüfungen und Qualifikation, Weiterbildungsdenken?
Ja, also ich kann nur empfehlen, sich wirklich weiterzubilden, die Plattform nutzen. Da ist ja die aus meiner Sicht beste Plattform, ist der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, die Bildungsschiene. Dort werden ja bundesweit Schulungen angeboten, in der Regel mit den Netzbetreibern vor Ort, die Referenten, wie ich ja auch einer bin, kommt praktisch von den Netzbetreibern. Da wird es praxisnah vor Ort praktisch diese Schulung durchgeführt. Das sollte man nutzen. Gerade jetzt mit der neuen THG ist es wieder relativ viel Neues, was man dort vermittelt bekommt. Mhm. Praxisnah und vernünftig aufbereitet. Das würde ich also jedem empfehlen, das nicht zu vernachlässigen. Also wirklich schulen. Weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn man in seinem Büro sitzt und man hat die THG auf dem Schreibtisch liegen, sich dort reinzulesen, das macht keinen Spaß. Und deswegen ist so eine Schulung immer ganz sinnvoll. Ja, für den mitteldeutschen Raum kann ich ja nur die Gasgemeinschaft empfehlen, die es seit 93 gibt. Ja. Wir machen das zweimal im Jahr für 2 Stunden, also immer kumulativ, wenn man so will. Man muss nicht viel Zeit investieren und bekommt das aufbereitet, präsentiert und das kann ich also nur empfehlen.
Ja, wir werden das auf alle Fälle weitergeben. Wir haben ja jetzt schon die erste Hürde genommen. Ne? Jeder kann hier einfach zuhören und hat jetzt so ein bisschen die Inhalte der THGI mitbekommen und hat vielleicht auch mitgekriegt, dass es gar nicht so kompliziert ist, weil es gibt gute Hilfen am Markt und es gibt vor allen Dingen auch super Referenten am Markt, die einem da helfen. Also von daher können wir da ein bisschen die Hemmschwelle nehmen und einfach mitmachen und sich daran beteiligen.
Genau.
Herr Leibrecht, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. War schön, hat Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Wir mussten bezüglich Corona das jetzt hier über Video-Telefonkonferenz machen. Normalerweise laden wir immer die Gäste hier ins Studio ein, dann ist es ein bisschen persönlicher, dann gibt es auch ein persönliches Getränk noch dazu und so weiter. Aber ich glaube, es hat trotzdem mit der Verbindung nach Halle gut geklappt. Von daher vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag und allen da draußen halt, die zugehört haben. Wenn Fragen sind, stellt uns die Fragen, hört weiterhin zu und wir freuen uns auf euch und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.